angekommen. Und ich denke, die jetzt schon zwei gehört haben, die haben gemerkt, die sind wirklich immer gleich aufgebaut. Das letzte Mal haben wir über Smyrna geredet. Und Smyrna ist schwer verfolgt worden. Und das ist dieser Gemeinde auch vorausgesagt worden in dem Brief, den sie bekommen haben, übermittelt durch Johannes, aber abgeschickt von Jesus ganz persönlich. Heute gehen wir jetzt noch ein bisschen mehr nördlich. Nochmal ein paar Kilometer Richtung Norden, so der türkischen Küste an. Nach Pergamon. Das ist die nördlichste Gemeinde von denen allen, die wir werden noch anschauen werden. Nachher geht es dann wieder Richtung Süden, ins Landesinnere. Pergamon ist ganz eine wichtige Stadt gewesen. Also, jedes Mal, wenn ich mich vorbereite für so eine Sendschreibe, heisst es, es war eine wichtige Stadt gewesen. Und am Anfang, als ich so in den Kommentaren gelesen habe, in der Allgemeinen, da hat es geheißen, ja, eigentlich weiss man nicht so recht, wieso genau von den 100 Gemeinden, die es gegeben hat in Kleinasien, die 7 ausgelesen worden sind. Aber eigentlich erstaunt es mich jetzt langsam nicht mehr. Weil jede von diesen Städten ist auf ihre Art ganz eine wichtige gewesen eben. Pergamon wird da innen in unserem Bibeltext bezeichnet als dort, wo der Thron des Satans ist. Das ist also ungeheuerlich. Also dort, wo der Teufel höchstpersönlich seinen Thron hat. Und wenn man das versucht zu verstehen, was das heisst, dann muss man zurück in die griechische Geschichte gehen. Und dann gibt es so verschiedene Ansätze von Erklärungen. Also Pergamon ist ungefähr von 300, 400 vor Christus bis etwa 200 nach Christus so das neue Athen gewesen. Es hat die zweitgrösste Bibliothek gehabt in Pergamon, 200'000 Bücher. Das war für diese Zeit extrem viel gewesen, weil Buchdruckkunst war noch nicht erfunden und man hat alles von Hand abschreiben. Und ihr hört es vielleicht auch anklingen, Pergamon, Pergament, wo die Ägypter nicht mehr das Papyrus haben ausgeführt, die haben das mal beschlossen, weil die grösste Bibliothek in der Antike war in Alexandria, im Norden von Ägypten. Und da muss man dafür sorgen, dass das so bleibt, weil das gibt Wissen, ist auch Macht. Hat kein Papyrus mehr gegeben, weil der ist nur dort in dem Nildelta gewachsen. Da hat man sich überlegen, was macht man jetzt? Und dann sind die in Pergamon auf die Idee gekommen, man könnte ja auch Tierhüte nehmen und die auf eine spezielle Art gerben, damit sie ganz dünn werden und nachher auf die Tierhüte schreiben. Und dann merkt ihr schon, Pergamon ist ein Ort, ein Hort der Wissenschaft gewesen. Also zu selber Zeit ist man entweder nach Alexandria studieren oder nach Pergamon. Vor allem auch die Heilkunst. Aesculap, der Gott von der Heilung der Griechen, hat einen besonderen Tempel gehabt in Pergamon. Und dann gibt es viele Ausleger, die sich auf den Aesculap beziehen. Ihr kennt das auch, der wird dargestellt als muskulöser, grosser Mann mit einem Stab und um den Stab umwickelt sich eine Schlange. Und in der heutigen Zeit haben wir das Symbol immer noch von dem Stab mit der Schlange. Zum Beispiel im Apothekersymbol. Das ist etwas, wo immer so ein bisschen steht für die Heilkunst, bis in die heutige Zeit. Aber die Schlange steht biblisch eben auch für den Verführer. Und der Verführer ist Satan. Was mich aber noch viel mehr bewegt hat, ist, es hat einen riesigen Altar in Pergamon. Ich hätte euch so gerne ein Bild gezeigt. Aber alle Bilder, die ich gefunden habe, sind in einer kleinen Auflösung und ihr hättet nur so quasi durch die Aschenwolke vom Vulkan den Thron zu sehen bekommen. Apropos, da muss ich noch etwas schnell dazu sagen. Wegen Björn. Der ist ja mit dem Flug auf Norwegen gegangen. Und seit am Dienstag zurückkommen, und sie haben jetzt schon ein paar darauf angesprochen, also wir sind eigentlich ganz ruhig. Entweder kommt er mit dem Flug zurück am Dienstag oder er kommt dann halt mit dem Zug zurück. So ist jetzt das im Moment. Und mehr wissen wir alle auch nicht, weil ja die Experten auch keine Ahnung haben, effektiv. Also von dem her. Irgendwann wird der Björn und der Nils wieder zurückkommen. Das ist nicht gefährlich. So also ist die Lage. Genau. Zurück zu Pergamon. Das Interessante ist, der Thron. Und den müsst ihr euch so vorstellen. Eine riesige Freitreppe, also so eine Freistege, 40 Meter breit, ungefähr 20 Meter so in die Höhe, aus Marmor, weißem Marmor. Und dann hat es rundum so ein Fries, etwa 2 Meter oder sogar 2,50 Meter hoch, mit all diesen Helden und Göttern von der griechischen Sage. Das ist im Ganzen ist 60 Meter breit. Und für die Sebi-Zeit war es eines der 7 Weltwunder gewesen. Also man ist auf Pergamon pilgert, weil dort hat man können am ganzen Pantheon huldigen. Das ist der ganze Himmel, wo alle Götter wohnen, von den Griechen. Dort ist es so, dort hat sich so alles so kulminiert. Also es war so der Schmelztiegel gewesen von der Verehrung von diesen Götzen. Und das Interessante daran ist, ihr könnt den heute noch anschauen. Den haben wir gefunden. Und der steht nicht etwa in Pergamon. Der steht heute in Berlin. Und zwar ist der ganz genau restauriert. Das ist gewaltig, wenn man das sieht. Ihr könnt es auf dem Internet googeln. Pergamon-Altar. Ihr könnt auf Berlin. Auf die Museumsinsel. Und das Museum mit dem Altar ist heute in Deutschland das meistbesuchte Museum. Das haben mich fast rausgetan. Also der hat überlebt und zwar gut erhalten, ist heute in Berlin und wird am meisten besucht von allen Museen in Deutschland. Die Thronsanfangs. Ich weiß nicht, ob Jesus da ganz genau das meint. Aber es war eine Stadt, wo die Wissenschaft hat regiert, aber die Wissenschaft zusammen mit dem Aberglauben, mit dem Heidentum. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Wie stellt sich Jesus da dar in diesem Brief? Er ist der, wo das zweischneidige Schwert zur Verfügung steht. Und ich denke, die meisten, wenn ihr das hört, das zweischneidige Schwert, für was ist das immer ein Bild in der Bibel? Das zweischneidige Schwert. Fürs Wort Gottes. Fürs Wort Gottes. Und das Wort Gottes bewirkt eine Trennung. Das Wort Gottes trennt das Gute vom Schlechten. Jesus selber wird im Johannesevangelium in den ersten paar Versen als das Wort dargestellt. Das sind immer so, das ist das Evangelium, das man nicht gerade anfangen zu lesen, wenn man noch nicht so sattelfest ist in der Bibel, weil man meistens dann eben nur den Bahnhof versteht. Das ist so komisch, weil es heisst da am Anfang vom Johannesevangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Voilà. Wenn man da nicht schon etwas weiss von der Bibel, dann versteht man das nicht. Aber das Wort ist Jesus selber. Er ist schon bei der Schöpfung dabei gewesen, wo Gott mit seinem Wort gesagt hat, es werde Licht. Und es ist einfach passiert. Gott hat Wort gebraucht, um die Welt zu erschaffen. Erst als er den Menschen geschaffen hat, hat er seine Finger dreckig gemacht. Vorher hat er geredet. Und es ist passiert. Und Jesus ist dort dabei gewesen. Ja, schaut, jetzt hat mich noch etwas gefunden. Das ist der Tempel, das ist der Altar. Hast du es wieder gut gemacht vom Lied vorher? Danke, Dani, danke, Dani. Guter Sohn. Das ist der Altar von Pergamon. Jesus ist das Wort und das Wort trennt. Wir haben das letzte Woche schon gesehen, in dieser Predigt über Smyrna. Das sind so Arme gewesen, wie die verfolgt sind worden. Und zwar einfach, weil Gott trennt die Gläubigen von den Nichtgläubigen. Jesus ist nicht gekommen, um alles in einen Topf rühren und den Mixer anstellen und dann sind wir alle in Frieden miteinander und alle gleich und alle sehen gleich aus und alle wollen das Gleiche und allen geht es gut und alles ist in der Ordnung. Jesus hat schon selber gesagt, als er auf der Erde war, es wird Trennung geben wegen mir. Familien werden auseinandergehen wegen mir. Und das heute ist die Fortsetzung. Das heute ist die Fortsetzung von dem. Die Gemeinde in Pergamon wird auch sehr gelobt. Weil ihr könnt euch vorstellen, es sind natürlich nicht nur die von Smyrna sind verfolgt worden, auch die in Pergamon sind verfolgt worden. Auch dort war der Kaiserkult gross gewesen. Auch dort hat man einmal im Jahr ein Kaiseropfer bringen, damit man nicht ist verfolgt worden. Wenn man das nicht hat gemacht, das Opfer, dann ist man dargestellt worden als ein Feind Roms, als Hochverräter. Und dann ist der Weg frei gewesen zur Hinrichtung. Und da wird ein Mann genannt, und zwar der Antipas, das ist im Vers 13. Und über den Antipas ist eigentlich in den Geschichtsbüchern sonst nichts überliefert, aber es gibt die katholische Überlieferung. Der ist auf eine ganz brutale Art hingerichtet worden. Ganz, ganz perfid, hinterlistig und brutal. Außergewöhnlich brutal. Sonst hat man Christen meistens der wilde Tier vorgeworfen oder man hat sie verbrannt. Und bei ihm ist es noch ein bisschen gröber zu und her gegangen. Es hat Kinder, ich will das gar nicht so. Ihr könnt selber eure Fantasie brauchen oder mich nachher fragen, das ist gleich. Es ist schlimm zu und her gegangen zu dieser Zeit. Und es war nicht einfach gewesen, Christ zu sein. Das war kein Selbstläufer gewesen. Heute ist das fast ein bisschen ein Selbstläufer. Wir sind Christ und es lässt uns alle in Ruhe, mehr oder weniger. Die Verfolgung, die wir vielleicht erleben müssen, ist ein bisschen. So ist viel subtiler. Wir müssen nicht Angst haben, Leib und Leben. Wir werden nicht eingesperrt, wir werden nicht enteignet. Es gibt noch Christen auf dieser Welt, wo das so geht. Und zwar viel. Es wird keine Religionsgruppe so verfolgt wie Christen, das vergisst man manchmal. Vor allem auch in islamischen Ländern. Und Jesus sagt, ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß, wie es dir geht. Ich bin da dabei gewesen, wo sie das so schlimm gemacht haben. Ich habe es gesehen. Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne deine Lebensumstände. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wie schwer du es hast. Und ich bin da. Ich bin da. Ich bin mit da drin mit euch. Aber es gibt noch ein Problem. Es gibt ein Problem in Pergamon. Das ist anders als in Smyrna. In Smyrna haben wir kein Problem gehabt. Aber da ist Jesus nicht mit allem zufrieden. Und jetzt kommen wir zu den schwierigen Stellen mit dem Balak und den Nikolaiten. Was ist die Lehre bei Leons? Ich möchte euch schnell mitnehmen in die Zeit von Mose. Das ist im 4. Mose, so vom Kapitel 23 an, kommt der Bileam. Und die meisten von, wir kennen die meisten die Geschichte von Bileam mit dem Esel, oder? Der Balak war ein Feind der Israeliten, Moabiter. Hat unbedingt wollen, das Volk Israel verfluchen. Und das finde ich ganz interessant. Die Leute, die haben alle an Gott geglaubt. Der Bileam ist ein Mann Gottes gewesen, in dem Sinn, dass er Zugang hatte zu Gott. Gott hat zu ihm geredet. Er konnte Gott fragen. Und Gott hat mit ihm geredet. Und trotzdem ist er nicht ein gläubiger Mann gewesen, im Sinn, von, dass er mit Gott leben wollte. Der Balak wollte das Volk Israel verfluchen, weil auch er hat ganz fest geglaubt, dass das Volk mit Gott lebt. Und er hat geglaubt, dass ein Fluch eine Auswirkung hat auf das Volk. Und er hat Angst gehabt, dass das Volk ihm alles wegnimmt, wenn sie jetzt durch sein Land ziehen. Ja, so war es auch gewesen. Und er hat den Bileam kommen lassen, Bilam hat sich zuerst gewehrt, aber dann hat Gott gesagt, mal gang. Und dann hat er seinen Esel noch gestreikt. Das ist das, was man meistens weiss. Und dann hat der Esel noch geprügelt, weil er nicht mehr wollte für sie laufen. Und dann hat der Esel gesagt, ja, also bitte, jetzt so viele Jahre diene ich dir schon und habe dich nie im Stich gelassen. Und jetzt behandelst du mich so, vertraust du mir nicht, dass das etwas ist? Könnt ihr euch vorstellen, wie der Bileam verschreckt, wenn sein Esel mit ihm schimpft? Auf jeden Fall redet dann Jesus zum Bileam und sagt ihm, du wirst das Volk nicht verfluchen. Und der Bileam segnet Israel dreimal. Und jetzt würde man sagen, ja, was ist jetzt da das Problem an dieser Lehre von Bileam? Wo ist das Problem? Aber der Bileam, der tut sein Glauben leben wie ein Job. Wenn er im Dienst ist von Gott, dann sagt er, was Gott ihm sagt. Aber dann gibt es ja noch die Zeiten, wo er nicht im Dienst ist, wo er nicht beauftragt ist vom Balak oder irgendwie so etwas. Und in dieser Zeit geht er zum Balak und sagt, weisst, ich habe sie jetzt gesegnet, aber es gibt einen Trick. Du einfach deine Frauen, deine Moabiterinnen und Midianiterinnen gehen dann noch die schönsten um das Lager herum von diesen Israeliten. Und dann werden die Männer dann die schon heiraten und sich mit denen einlassen. Prompt passiert das so. Das Volk mischt sich mit diesen Heidenvölkern. Ganz schnell, innerhalb von Tagen und Wochen. Und sie fangen an, die Götter und Götzen anzubeten von diesen Moabiterinnen. Sie sind nicht mehr klar. Es ist plötzlich beides nebeneinander möglich. Man kann Israelit sein und die moabitischen Götter anbeten. Kein Problem. Das passiert ganz schnell. Und so, ohne dass die Israeliten gross merken. Es ist fast nur so eine Randnotiz. Und erst im 4. Mose 31 kommt das dann aus. 8 Kapitel später oder 7. Und dass der Bileam der Urgrund ist von dem, dass das seine Idee war. Und es gibt ein heftiges Gericht. Und es werden mehrere tausend Männer hingerichtet. Von denen, die sich eingelassen haben mit diesen Moabiterinnen. Weil das Gebot war ganz klar. Keine Vermischung. Sie hat nicht einmal Kleider anlegen, die Israeliten, wo Leinen und Wolle gemischt ist, verarbeitet worden. Damit sie daran erinnert sind worden. Keine Vermischung mit den Völkern, die ihr durchzieht. Es ist zu gefährlich. Ihr seid noch nicht parat, um mit dem umzugehen. Ihr seid erst ein paar Jahre weg von dem Ägypten. Der Götzenkult ist noch zu fest in euch hinein. Ihr müsst ganz weg. Wisst ihr, das ist ein bisschen wie bei den Suchtkranken. Jemand, wo raucht. Es ist mega schwierig, runterzufahren auf 3 Ziggis pro Tag. Es ist einfach gar keine mehr. Und wenn man mit einer mal wieder anfängt, ist es mega schwierig, dass es nicht wieder kommt und kommt und kommt. Und mit dem Alk ist es noch viel schlimmer. Der Alkohol. Wenn man mal alkoholabhängig war, dann gibt es für die allermeisten Leute keinen anderen Weg wie Abstinenz. Weil es sonst ganz schnell geht, dass sich die Mengen wieder erhöhen oder die Frequenz sich wieder erhöht. Das ist so mit allen Drogen, mit allem Suchtverhalten. Das ist überhaupt so mit Gewohnheiten. Wir haben alle schlechte Gewohnheiten, oder? Und es ist mega schwierig, so die einfach noch ein bisschen runterzufahren und zu kontrollieren. Und wenn man mal wieder anfängt, ist man ganz schnell wieder drin in den schlechten Gewohnheiten. Es braucht mega viel, um neue Gewohnheiten bewusst zu lernen. Aber dass alte Gewohnheiten wieder zurückkommen ins Leben, das geht zack, bumm, tatsch. Und das war bei den Israeliten gleich. Die waren gewohnt von dem ägyptischen Leben. Und die mussten abstinent leben. Losgelöst von all diesen Völkern rundherum. Und das ist das Gleiche, was uns Jesus sagt. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Das ist ein mega schwieriger Vers. Das finde ich einer der schwierigsten Verse in der Bibel. Wenn wir, er tönt einfach. Aber wenn wir in dem leben, wir leben hier auf dieser Welt. Wir haben einen Haufen Menschen, die wir gern haben, die nicht Christen sind. Wir leben mit drin. Wir können unsere Augen nicht auftun, werden wir konfrontiert mit den Werten dieser Welt. Ihr könnt da rausgehen und irgendwie durchlaufen und ihr werdet einen Haufen Zeug sehen, die Einfluss haben auf uns. Wir können nicht einfach nur so jetzt hier leben. Wir sind noch in dieser Welt. Aber wir sind nicht Bürger von dieser Welt. Wir sind jetzt Bürger vom Himmel. Wir haben eine ganz neue Identität. Wir haben andere Werte. Das merkt man doch, diese Woche hat man doch das wieder so richtig gemerkt. Wir haben andere Werte. GV von der UBS. Wir haben andere Werte. Aber der Grat ist unglaublich schmal. Das Wort Gottes ist unser Maßstab. Und im Wort Gottes gibt es schwarz und es gibt weiss. Aber es hat auch im Wort Gottes Stellen, die nicht so einfach sind zu verstehen. Die Stellen vom Götzenopferfleisch essen zum Beispiel. Der Paulus macht es uns nicht einfach, wenn wir das Wort Gottes als Maßstab nehmen. Und das soll unser einziger Maßstab sein. Und dann kommen solche Fragen. Hä? Dann kommen solche Fragen. Und ich tue niemandem von euch absprechen, dass ihr nicht Christen seid. Überhaupt nicht. Nichts liegt mir ferner. Ich kenne euch alle gut, die meisten einmal. Jedenfalls. Und es gibt Fragen in unserem Alltag, wo wir untereinander uns nicht einig sind, was richtig ist und was falsch ist. Und ich gehe noch weiter. Ich glaube, es gibt sogar Fragen in unserem Alltag, wo nicht für alle die gleiche Antwort richtig ist. Und die sind schwer. Die sind wirklich schwer. Und da ist es so schwierig, weder falsch tolerant zu sein, noch gesetzlich, sondern in der Weisheit von unserem Herr, in der Erkenntnis von seinem Wort und in der Liebe einen Entscheid zu fällen. Weil das ist unser Maßstab. Das ist die Art, wie wir entscheiden sollen, was richtig ist und was falsch. Wir nehmen das Wort Gottes und wir brauchen seinen Geist mit seinen Gaben von der Erkenntnis und von der Weisheit. Auch von der Prophetie. Und über allem und unter allem muss die Liebe sein. Da ist das Wort Gottes ganz klar. Aber es gilt, geradlinig zu sein. Und wir werden falsche Entscheidungen treffen. Und das passiert, ich weiss, meine Mutter war so streng mit uns als Kind. Ich muss das gar nicht so erklären, ich kann mir das schon vorstellen. Bei vielen Sachen hat sie Fehler gemacht. Und war gesetzlich. Und ist später mal zu mir gekommen und gesagt, es tut mir leid. Ich habe es euch zum Teil schwer gemacht, nicht müssen fast zu rebellieren. Aber das andere gibt es auch. Ich habe auch schon zu meinen Kindern sagen, ich habe mich falsch entschieden. Bis jetzt haben wir das Computerspiel spielen, aber jetzt nicht mehr, weil ich gemerkt habe, das ist falsch. Ja, er stöhnt, hört ihr. Falsch Entscheid war. Es tut mir leid. Unsere heutige Zeit ist kompliziert. Wirklich. Ich glaube effektiv, dass sie komplizierter ist als früher. Weil all die Werte, die man bis vor 30 Jahren noch hat gelebt in dieser Gesellschaft in der Schweiz, die werden so nicht mehr gelebt. Wisst ihr, das hat mich schockiert. Die reformierte Kirche hat die Hälfte von ihren Mitgliedern verloren in 30 Jahren. Hallo? Das hat nichts zu tun mit Skandal von Kindesmissbrauch und weiss nicht was und dem Papst in Rom. Das sind die Reformierten. Die Hälfte in 30 Jahren. Was sagt das aus über unsere Gesellschaft? Es ist nicht mehr einfach so klar. Wir brauchen einander. Weil keiner von uns hat die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Niemand von uns hat alle Gaben. Niemand von uns weiss die Antwort auf alle Fragen. Ehrlich, das mit der Homöopathie? Ich sage nein. Aber bei mir bleiben auch noch 2% Zweifel. Das mit den Kirschstängeln dort hinten, dort habe ich für mich eine Antwort gefunden. Wenn ich geschenkt bekomme, dann tue ich die bei mir in der Wohnung auch essen. Aber ich würde nie jemandem schenken. Und ich würde nie öffentlich essen. Ist es ein Geheuchelt? Manchmal kommen so Gedanken, bin ich nicht sicher. Das sind so Gedanken, da müssen wir uns Antworten finden. Und wir brauchen Hilfe voneinander. Und zwar in der Liebe. Und das ist die Herausforderung. Dass wir zwar in dieser Welt sind, aber weil wir miteinander auf dem Weg sind, einander können helfen. Bei der Fasnacht ist es für mich völlig klar. Würde nie gehen. Ich finde das ein Sündenpfuhl, sorry. Niemand wird doch so viel gesoffen und zügellos gelebt. Ich kann gar nicht anders sagen. Ich habe das lange Tal so schlimm erlebt. Und das war dann noch eine reformierte Fasnacht. Das ist wahrscheinlich nicht besser, aber da hast du reihenweise am Sonntagmorgen die Besoffenen gesehen, in die Gärten in ein bisschen. Das war furchtbar. Was will der Herr von uns? Was sind seine Maßstäbe? Nikolaiten, die haben gesagt, wisst ihr, der Geist ist sowieso gerettet. Und der Körper, der stirbt eh. Die sind beeinflusst gsi von diesen Philosophien von dieser Zeit. Also lebt doch freudig dahin. Doch gleich, was wir machen. Es gibt auch heute Tendenzen, wo die Leute sagen, ach komm, ist doch nicht so schlimm. Hauptsache meine Beziehung zu Jesus stimmt. Aber was ist der Maßstab, wenn die Beziehung zu Jesus stimmt? Dann mache ich mich selber zum Maßstab. Ich bestimme, was richtig und was falsch ist, und das ist nicht das Wort Gottes. Ich glaube, wenn man das noch in so einen kirchengeschichtlichen Kontext einordnet, der Find hat versucht, das Christentum auszurotten durch Verfolgung. Und es ist nicht gelungen. Im Gegenteil, je mehr Verfolgung, desto mehr ist die Kirche gewachsen. Das sehen wir durch die ganze 2000 Jahre Kirchengeschichte durch. Dann kann der Find natürlich Strategie wechseln. Und er fängt an wie der Bileon. Ah, das ist nicht so schlimm. Die Frauen sind so schön. Ah, das ist nicht so tragisch. Ich vertrage das gut. Ich mache immer noch jeden Tag Andacht. Das ist nicht so tragisch. Und man fängt da Abstrich machen und man fängt dort an Abstrich machen. Und zuletzt ist man mit drin in einem Sumpf. Und da wachsam sein. Und aufeinander Acht geben. In der Liebe. In der Liebe. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Und was ist Belohnung? Es gibt immer eine Belohnung in der Bibel. Das finde ich so cool. Ich gebe meinen Kindern nicht immer eine Belohnung, wenn sie folgen. Dem Hund schon. Aber dem Kind nicht. Ich habe es mal probiert bei den Kindern, als wir den Hund neu hatten. Er hat mich das so beeindruckt, dass das beim Hund so funktioniert. Aber das geht nicht bei den Kindern. Das ist unmöglich. Die müssen viel zu viel folgen. Was gibt es? Es gibt Manna. Für die, die überwinden, für die, die wachsam sind, für die, die aufpassen, dass sie nicht reinkommen in die Vermischung mit der Welt. Für die gibt es Manna zu essen. Und was ist Manna? Das ist keine Astronautenpampe. So habe ich mir das im Fall immer vorgestellt, habe ich gemerkt. Wenn ich mich jetzt vorbereitet habe, werdet ihr sehen, in der Predigtnotiz steht nichts von Manna. Weil das ist für mich immer ein bisschen negativ besetzt. Ist doch langweilig, jeden Tag das Gleiche essen. Aber Manna ist nicht das. Manna ist ein Essen, das muss einfach so schmecken, wie ich es gerade brauche. Offenbar. Stellt euch das vor. Ihr könnt immer das essen, wenn ihr gerade Lust drauf habt und wir nicht mehr kochen. Und es hat alles dort drin. Sagen wir, es schmeckt immer nach Schoki. Und es hat trotzdem alle Vitamine drin und alle Mineralstoffe und alles, was ihr braucht. Und es macht nicht dick. Und ihr spürt genau, wenn ihr genug habt. Weil es sättigt. Weil es den Bauch füllt. Nicht wie ein Mac. Sondern wie der Bauch wohlig gefüllt ist. Das ist Manna. Jesus selber ist das Brot. Und er sättigt unsere Bedürfnisse alle ab. Fragt mich nicht, wie. Das ist übernatürlich. Aber wenn wir in ihm bleiben und mit ihm leben und mit ihm nicht nur ein bisschen verbunden sind, sondern eng verbunden sind, wie so ein Reben mit einem Weinstock, mit einem dicken Stiel, dann werden unsere Bedürfnisse abgesättigt. Sei es ganz natürliche, körperliche. Ich staune immer noch, wenn ich letzten Sonntag predigt habe. Mit so viel Fieber. Mit einer Stimme, ich kann vorher nach nicht reden. Es ist letzten Sonntag, hat es kaum jemand gemerkt im Jahr. Das ist nicht natürlich, das ist übernatürlich. Der Herr sättigt alles ab. Auch unsere Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Und wir kommen noch etwas über, und das ist ein Stein, ein weißer Stein. Wir haben schon so viel bekommen in den anderen Sendschreiben. Jetzt gibt es noch einen Stein. In den antiken Gerichten hat es das gegeben. Nicht überall, aber so ein bisschen auf dem Land. Wenn jemand ist freigesprochen worden, angeklagt, den Prozess durchgeführt, aber dann freigesprochen, dann hat man ihm als ein Zeichen einen weissen Stein gegeben. Weil schreiben nicht alle können, lesen nicht alle können, Papier ist teuer gewesen. Und der Stein, den hat er nachher zeigen. Hey, ich bin freigesprochen. Wenn jemand ist gekommen und hat gesagt, ja du bist ja dort schon mal angeklagt worden wegen dem. Ha, bei dir weiss man es ja, oder? Hey, nein. Es ist nichts dran gewesen. Ich bin freigesprochen. Ich bin nicht mehr angeklagt. Ich bin frei. Ich bin rein gewaschen. Ich kann mit erhobenem Haupt da durch die Straße gehen. Weil es ist nichts dran an der Anklage. Ich bin frei gesprochen. Und das kommen wir über. Der Ankläger hat keine Chance mehr. Er muss schweigen. Wir sind frei. Wir sind nicht mehr angeklagt. Über uns ist ein Freispruch. Und dort drauf steht unser Name, und das finde ich so schön, das ist wieder ein Bezug auf die Welt. Die Welt wird den Namen nicht verstehen. Die Welt wird nicht verstehen, wenn wir sagen, ich bin Tilda Oberer des Jesus. Aber wir wissen, was es heisst. Wir wissen, was der neue Name bedeutet. Es ist eins von den Bundeszeichen. Und in diesem Bund dürfen wir leben. Und in diesem Bund haben wir alles. Und Jesus besiegelt da den Bund wieder für uns. Darum mache ich euch Mut. Haltet fest. Nehmt auch das Wort für. Ich weiss, als Sabine kam letzten Sonntag und gesagt, wir haben versucht, den Text zu lesen für den Gottesdienst. Wenn du Bahnhof verstanden, ja klar. ich muss auch zuerst ein paar Stunden sitzen und studieren und lesen und machen. Es gibt Stellen in der Bibel, die auch ich nicht verstand. Und noch viel gelehrtere Leute. Ich bin nicht so gelehrt, komme nicht so draus. Nicht immer gerade verstand. Aber es gibt auch viele Stellen in diesem Buch, wo man verstehen kann. Und der Herr wird das segnen, wenn man sitzt auf die vier Buchstaben und sagt, Herr, dir zulieb hocke ich jetzt her und will das studieren. Und dann wird er den Geist schenken und wird es euch auftun. Und auch da brauchen wir einander. Und auch da dürfen wir miteinander reden und fragen, hast du das gecheckt? Kommst du da schon ein bisschen mehr draus? Oder, hey, das habe ich gecheckt. Das ist gut möglich. Studieren das Wort, weil es ist unser Maßstab, der uns kann wachsam behalten kann, der uns hilft. Singen wir noch ein Lied.